Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ja, ich habe nur gesehen, wie die Menschen da durchgedreht sind und unfassbar so die Gelbe waren, sage ich mal. Das war wirklich sehr schön, sowas zu sehen, mal zu erleben. So.
Und da sind wir wieder mit der Dortmund-Woche. Und diese Dortmund-Woche fängt gut an, logischerweise. Fängt gut an wahrscheinlich für jeden einzelnen BVB-Fan. Denn was gibt es eigentlich Schöneres für uns? Patrick Berger, guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Olli.
Als nach einem Revierderby aufzunehmen, ein Revierderby, auf das wir ja in der Form, wie wir es mögen, wie wir es leben, wie wir es zelebrieren, lange verzichten mussten. Es war ja nicht nur dieses eine Jahr, in dem der FC Schalke 04, der aus der Sicht der BVB-Fans geliebte Feind, so möchte ich es mal bezeichnen, verhindert war, um es vorsichtig auszudrücken, wegen seinem einem Jahr in der zweiten Liga, sondern davor hat es ja eigentlich gefühlt auch kein richtiges Revierderby gegeben aufgrund der Zuschauerbeschränkung wegen der Corona-Maßnahmen. Endlich war die Hütte wieder voll, endlich war wieder richtig Stimmung unterm Dach, die Südtribüne im gelben Nebel eingetaucht bei Anpfiffen. Patrick, du konntest diese Atmosphäre vorher schon aufschnuppern. Du hast nämlich dich vor das Stadion gestellt, hattest du mir gesagt, und wolltest es einmal so ein bisschen auf dich einwirken lassen, wie die Fans zum Signal Iduna Park pilgern, oder?
Ja, das stimmt. Ich weiß noch, wo ich dich angerufen hatte, Olli, und gefragt habe, was meinst du, was ist am besten, sich irgendwie auf die Brücke zu stellen, da an der B1. Und dann kam mir ein Geistes Blitz. Ich musste nämlich noch, weil ich am Sonntag im Doppelpass war, zum Barbier, weil ich mir meinen Bart tatsächlich ja immer machen lasse. Und hab mir dann gedacht, fährst du mal auf die Hohe Straße zu Erhan, und wenn es denn sogar passt, laufen eigentlich genau in dem Moment, so eine halbe Stunde später vielleicht dann auch die Fans an dir vorbei. Und während mein Bart gerade eingeseift wurde, ging's los. Auf einmal sind Tausende an einem vorbeigezogen. Ich habe noch zum Barber gesagt, du, können wir kurz raus, haben alle aufgehört zu arbeiten, weil das wirklich so phänomenal war, und dann standen da alle und ich hatte noch ein bisschen Schaum im Gesicht und hab dazu geguckt und hab ja auch mal ganz kurz das iPhone gezückt und draufgehalten. Ich weiß, das ist bei den Ultras nicht so gern gesehen, wir gucken dann ja aber auch immer, dass wir da nicht jeden zeigen, dass es so ein bisschen allgemeiner ist, ja. Aber das war schon imposant, was da los war, wie viele sich da auf den Weg gemacht haben, wie viele sich mobilisiert haben. Man muss aber auch an der Stelle sagen, es war auch imposant von Schalker Sicht. So die ersten 15 Minuten war es ja ein bisschen ruhig, was so ein bisschen auch daran lag. Da haben wir uns ja auch gewundert, was ist da los, warum ist da so ruhig? Die Ultras hatten gefehlt, die hatten ein bisschen Verzögerung, und nach 15 Minuten kamen sie dann in den Block, und dann war das wirklich von beiden Seiten ein Spiel mit toller Stimmung, aber ein friedliches Derby, weil wir hatten ja auch den Schiri, Felix Brüch, bei uns am Sonntag im Dopa, und der hat gesagt, von seinen 5-6 Revierderbys, das mit Abstand lockerste und friedlichste, und das ist schon eine verrückte Sache, wenn man überlegt, wie lange es ohne Fans eigentlich ging, und da hat man dann doch ein bisschen mehr Härte und Ruppigkeit erwartet, zumindest ich, Olli.
Ja, definitiv. Wobei man auch sagen muss, ich gebe es ganz ehrlich zu, ich hatte vor dem Derby gerade auch, was mögliche Fan-Ausschreitungen angeht, so ein paar Bedenken. Denn in letzter Zeit ist es ja häufig vorgekommen, speziell im Rahmen der internationalen Spiele, denkt man mal an die Ausschreitungen, die es in Nizza gegeben hat bei dem Conference-League-Spiel des 1. FC Köln, zu den Vorkommnissen bezüglich einiger, man kann sie gar nicht Fans nennen, Eintracht-Anhänger in Marseille. Dann das Revierderby nach der langen Zeit, wo es endlich mal wieder A, gespielt werden konnte, und dann auch B, vor Fans gespielt werden konnte, dass da irgendwie was passiert. Toi, toi, toi. Es ist relativ ruhig geblieben, und das ist die Hauptsache. Die Stimmung im Stadion fand ich auch, war absolut phänomenal. Naja, und das Spiel ist eigentlich, muss man sagen, so verlaufen, wie das viele, mich eingeschlossen, prognostiziert haben. Im Vorfeld ist viel die Rede davon gewesen, dass natürlich aufgrund der wirtschaftlichen Schwierigkeiten, aufgrund der Folgen des Abstiegs, die Unterschiede zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 vielleicht so groß sind wie nie in der jüngeren Geschichte. Es hat immer mal auch Situationen in den Revierderbys gegeben, wo die eine Mannschaft deutlich besser drauf war als die andere, wo die Favoritenrollen auch klar verteilt waren. Aber nie war sie eigentlich so klar verteilt zugunsten des BVB wie diesmal. Wenn man sich die Gehaltsaufwendungen beider Clubs anschaut, dann muss man einfach immer wieder sagen, Schalke liegt aktuell zwischen 35 und 37 Millionen Euro. Das ist mehr oder weniger das Budget eines relativ normalen Aufsteigers. Ich glaube, nur der VfL Bochum wendet nur weniger an Gehältern auf als die Königsblauen. Und ja, Borussia Dortmund liegt mittlerweile bei über 200 Millionen Euro. Naja, und das Abbild hat man dann eigentlich auch, wenn man so die Prozentzahlen, statistischen Daten sich anschaut, in Sachen Ballbesitz auf jeden Fall gesehen. Eindeutiges Plus beim BVB. Schalke hat so gespielt, wie man sie erwartet hatte. Das haben sie allerdings relativ gut gemacht. Das ist für mich auch vielleicht eine kleine Trumpfkarte, man muss vorsichtig sein, der Schalker im Kampf um den Klassenverbleib. Es ist eine Mannschaft, die versucht, das zu spielen, was sie kann. Und das, was sie nicht kann, das versucht sie erst gar nicht. Das ist eine relativ realistische, geerdete Herangehensweise. Sie haben es den Dortmundern dadurch aber lange Zeit schwer gemacht. Es gab nicht so viele klare Tormöglichkeiten für den BVB. Und ja, das hatte dann auch zur Folge, dass wir dieses Mal, und das mögen wir Journalisten natürlich immer besonders gern, die ganze Angelegenheit personalisieren können. Das hatte nämlich zur Folge, dass wir einen richtigen Derby-Held haben, über den wir natürlich auch sprechen werden, Patrick.
Ja, Olli, oft überlegen wir ja, wen oder welchen Spieler wir in unsere Rubrik nehmen sollen, weil das manchmal nicht so ganz schwarz-weiß ist, aber diesmal ja, dürfte es eigentlich völlig klar sein, wer gemeint ist, und deswegen legen wir gleich los mit unserer ersten Rubrik.
Spieler der Woche.
Ja, in der Jugend hat er etliche Derby-Tore schon geschossen, jetzt hat er das auch auf der ganz, ganz großen Bühne gemacht. Es ist natürlich Youssoufa Moukoko eingewechselt worden für Anthony Modest und gleich mal richtig für Alarm gesorgt, an vielen Aktionen beteiligt. Und dann hat sich der Kleinste hochgeschraubt mit 1,79 Meter und hat das Kopfball-Duell gewonnen. Wirklich sehr, sehr gut gemacht. Youssoufa Moukoko natürlich das 1:0 und sich damit zum Derby-Helden gemacht. Und bevor wir intensiv über ihn sprechen, würde ich mal ganz kurz sagen, er hat nämlich in der Mixzone bei uns gesprochen, was er denn zum Tor gesagt hat, zu den Gefühlen danach, weil er ist dann ja wirklich vor die Süd gerannt und hat einen Jubelschrei ausgestoßen, da musste alles raus aus ihm, und er hat uns mal ganz kurz verraten, was da durch seinen Kopf gegangen ist.
Ja, ich habe nur gesehen, wie die Menschen da durchgedreht sind und unfassbar so die Gelbe waren, sage ich mal. Das war wirklich sehr schön, sowas zu sehen, mal zu erleben, so, weil ich glaube, der Junge hat man nur so vor Fernsehen so geguckt, und dass ich hier heute so steht und das Einzel so in Revierderby so schießt, hätte ich niemals gedacht. Aber ich bin, ich hoffe.
Danke, Mucki, ne?
Ein jubelnder Youssoufa Moukoko, und ich habe mich gefragt schon, als ich ihn gehört habe am Samstag nach dem Schlusspfiff, wie lange er wohl brauchen wird, bis er das Grinsen, dieses Dauergrinsen, das er dann aufgesetzt hatte, wieder aus dem Gesicht kommen wird. Er hat ja auch noch gesagt, also er wird wahrscheinlich kaum schlafen können, so positiv aufgewühlt ist er gewesen. Ein toller Moment für die Fans natürlich, die Südtribüne ist regelrecht explodiert, und toller Moment natürlich auch für ihn persönlich, der es ja nicht so ganz leicht hatte, speziell in der vergangenen Saison, was ja, man darf ja nie vergessen, wie jung er ist, seine erste Saison im Profifußball, im Anführungsstrichen Männerfußball gewesen ist. Da hat man ja schon gesehen, dass für diesen Überflieger, der ja auch mehrfach Jahrgänge übersprungen hat, in der Jugendzeit dieser Sprung in den Erwachsenenfußball doch ein relativ großer ist. Und diese Schwierigkeiten, da kamen natürlich auch noch ein paar Verletzungen dazu, die auch nicht gerade förderlich waren für seine Entwicklung. Und diese Schwierigkeiten, die hat er natürlich auch mitgenommen, ein Stück weit in die laufende Saison. Obwohl er da ja jetzt einen Trainer bekommen hat mit Edin Terzic, der wirklich ja, mehr als nur auf ihn steht. versteht, der sehr viel Verständnis für ihn aufbringt. Edin Terzic hat ja auch anschließend sich über ihn geäußert und hat da ja gesagt, ja, also es gibt keinen Spieler im Kader von Borussia Dortmund, mit dem er mehr redet. Er weiß ganz genau, was in der Welt von Youssoufa Moukoko vor sich geht und er weiß auch wirklich, warum das so ist, dass der natürlich unzufrieden ist mit seiner Situation, weil er heiß ist, weil er brennt. Das Problem ist nur, manchmal ist er halt ein bisschen zu heiß und bei den Einwechslungen in den vergangenen Wochen, da ist es so gewesen und explizit das hat Edin Terzic noch am Tag des Spiels mit Youssoufa Moukoko thematisiert, da ist es so gewesen, dass er dann ein bisschen ja fast schon kopflos agiert hat und die taktischen Vorgaben außer Acht gelassen hat. Diesmal hat er genau die richtige Mischung gefunden, er brannte, er wollte unbedingt rein, das merkte man auch, es kam auch frischer Wind, nachdem er dann endlich auf dem Platz war. Aber gleichzeitig hat er auch genau die richtigen Dinge gemacht und das beweist eigentlich, gerade vor dem Tor, seinen Lauf direkt in die Box. Strafraumbesetzung ist für Edin Terzic was ganz, ganz Wichtiges. Darüber sprechen wir nachher noch in einem anderen Zusammenhang, wenn es um einen anderen, zurzeit eher glücklosen Stürmer geht. Aber wie er da reingelaufen ist in den Strafraum, in Erwartung dieser Flanke von Marius Wolf, die wunderschön getimt war, auch das sei an dieser Stelle nochmal erwähnt, das war schon richtig groß. Und das zeigt auch sein Talent und für mich persönlich auch ein bisschen überraschend, wie er regelrecht in der Luft stand bei diesem Kopfball, wie er relativ mühelos da Yoshida, immerhin sehr großer Innenverteidiger, überspringt. Das erinnerte mich so ein bisschen an Kalle R. Riedle, auch der gehörte nicht zu den allergrößten Spielern, aber der hatte in erster Linie gerade bei Kopfbällen ein ausgezeichnetes Timing. Also ein rundum gelungener Einsatz von Youssoufa Moukoko. Und ich könnte mir vorstellen, dass das etwas ist, was vielleicht auch ein Gamechanger ist im Hinblick auf seine Zukunft. Patrick, wir haben ja schon einige Male drüber gesprochen in den vergangenen Monaten schon. Es ist ja noch nicht ganz klar, wie es mit Youssoufa Moukoko weitergeht. Denn sein Vertrag, der läuft aus und es ist ja immer noch nicht entschieden, verlängert er jetzt beim BVB und ich habe so ein bisschen das Gefühl, solche Erlebnisse wie die vom Samstag, die könnten zumindest zu einer Entscheidungsfindung beitragen.
Ja, also da bin ich auch davon überzeugt, du hast vieles richtig angesprochen. Natürlich ist Edin Terzic total wichtig für ihn und ich würde auch fast behaupten, aktuell mit der wichtigste Trainer oder der beste Trainer, den Moukoko haben könnte. Er kennt ihn aus dem Jugendbereich, er kennt ihn vor allen Dingen aus Sebastian Gebhardt von klein auf. Edin nimmt sich die Zeit, er führt wahnsinnig viele Gespräche mit Youssoufa und bei welchem Verein im Ausland oder woanders in der Bundesliga würde das passieren? Also ich bin auch weiterhin der Meinung, die Fans geben ihm mehr Kredit als anderen Spielern oder anderen Stürmern, weil er eben aus der Jugend kommt, weil man ihm vielleicht auch mal einen Fehlschuss eher verzeiht als einem anderen Spieler. Deswegen bin ich eigentlich der Meinung, wenn ich Moukoko wäre, würde ich den Vertrag, der ja vorliegt, unterschriftsreif, das hat ja zumindest so ein bisschen auf meine Nachfrage am Sonntag im Doppelpass Sebastian Kehl, der ja am Dopa oder im Dopa auch war, so ein bisschen auch zugegeben, zu verstehen gegeben. Ich würde einfach mal sagen, wir hören mal rein, was Sebastian Kehl über die Vertragssituation gesagt hat und er moderiert so ein bisschen lässig weg.
Dass der Junge jetzt natürlich auch schaut, wie kommt er zum Zug, wie entwickelt er sich weiter, wie setzt man auf ihn, das ist doch klar. Und am Ende müssen natürlich auch ein paar andere Rahmenbedingungen noch gesprochen werden.
Wie viel kann er
verdienen? So, ja, kommt auch dazu. Aber nochmal, ich glaube, das ist alles sehr, sehr gut, sehr vertraut und sehr eng. Und das ist mir wichtig, dafür brauchen wir die Öffentlichkeit nicht, wir kriegen das schon hin.
Ja, soweit also Sebastian Kehl zur Vertragssituation von Youssoufa Moukoko und wenn ich ihn so gehört habe, den BVB-Sportdirektor, dann muss ich immer sagen, eigentlich kann man sich's fast schon schenken, Fußballfunktionäre nach offenen Vertragssituationen von Spielern zu fragen. Es kommt eigentlich immer die Antwort, man ist grundsätzlich in guten Gesprächen. Ich habe noch nie einen Sportdirektor gehört, der gesagt hat, wir sind in schlechten Gesprächen.
Oh, das wäre mal gut, ne?
Das wäre mal ehrlich. Das macht wahrscheinlich keiner. Das Problem ist, Sie sagen ja auch nicht mal, wenn man sich vielleicht in schwierigen Gesprächen befindet und die Gespräche mit Youssoufa Moukoko beziehungsweise mit seinem Management, die, das kann man nun wirklich sagen, die waren halt lange Zeit schwierig. Und das hängt natürlich damit zusammen, in erster Linie, dass die Perspektiven nicht ganz klar sind. Man muss sich die Situation mal vergegenwärtigen, anhand der Entwicklung, die Youssoufa Moukoko genommen hat. Also, der ist der Überflieger in der Jugendabteilung. Borussia Dortmund legt sich richtig krumm, um beispielsweise auch eine Änderung der Regularien zu erzielen, dass man ihn halt früher einsetzen kann. Und ja, dann ist es soweit. Und wenn das Thema Erwartungsmanagement in Anführungsstrichen, das ist auch ein schönes neues Wort, wenn das Thema Erwartungsmanagement da immer auch ins Feld geführt wird von Fußballverantwortlichen, da muss man vielleicht auch fragen, war das von Seiten des BVB immer richtig? Ich glaube nicht. Ich glaube, der Druck auf Youssoufa Moukoko ist dadurch relativ groß geworden. Und wenn es dann halt nicht sofort funktioniert, dann wird es halt recht ungeduldig. Und jetzt ist allerdings tatsächlich die Frage, nach der Leistung, die er jetzt gezeigt hat, und vor allen Dingen auch im Hinblick auf die Leistung vielleicht des einen oder anderen Stürmers, der die Alternative für diese zentrale Position da vorne in der Box gewesen wäre. Wie reif ist er denn für die Startelf? Und auch dazu wurde natürlich Sebastian Kehl im Doppelpass befragt.
Ja, man muss das Erwartungsmanagement, das ist entscheidend, weil wenn der Junge irgendwann total unzufrieden ist, wenn er nicht immer von Anfang an spielt, dann kommt man natürlich irgendwie in eine Konfliktsituation. Aber ich glaube weiterhin, dass Mucki weiß, dass er an sich arbeiten kann, dass wir ihm helfen auf diesem Weg und dass er mit 17 noch nicht auch wirtschaftlich den größten Vertrag unterschreiben muss. Das kann alles noch kommen. Ich glaube, die nächsten sportlichen Schritte sind für ihn entscheidend.
Ja, das war Sebastian Kehl nochmal, der über das Thema Erwartungshaltung und Management spricht. Übrigens, ich muss ein bisschen schmunzeln, Olli, weil du das Wort eben schon mal angesprochen hast. Ich habe ein neues Wort gelernt und zwar von Antonio Rüdiger. Ich bin ja hier gerade in Frankfurt bei der Nationalmannschaft und kann man an der Stelle sagen, der Kollege Kerry Hau und ich haben ihn exklusiv für Sport1 interviewt. Also wirklich ein sehr, sehr schönes Interviewgespräch geworden, wie ich finde. Man kann sich auch mal ein bisschen selbst loben, kommt am heutigen Dienstag. Und da hat Toni Rüdiger immer von Man-Management gesprochen. Man-Management. Der Carlo Ancelotti hätte ein großartiges Man-Management. Also ist jetzt auch die Frage, ob der Edin Terzic ein gutes Man-Management hat. War ein Wort, das ich so noch nicht kannte. Aber man sieht auf jeden Fall, dass die Situation, über die macht sich der BVB natürlich Gedanken. Was ist mit dem größten Talent, das man vielleicht jemals hatte im Jugendbereich? Wie geht man mit Druck, mit Erwartungshaltung um? Wie geht man auch mit Startelf-Einsätzen um? Und da, der ein oder andere hat vielleicht den Doppelpass geguckt, habe ich mich so ein bisschen Olli hinreißen lassen, ne? Zu einer Wette mit Stefan Effenberg.
Ja.
Ich bin ehrlich, ich kam aus der Situation nicht mehr so richtig raus. ihr wisst ja selbst, wie das manchmal ist, ne? Man ist dann ein bisschen vorschnell, man haut dann mal einen raus und dann denkt man sich, boah, hätte ich es machen sollen oder ja, nicht?
Mir ist fast die Kaffeetasse aus der Hand gefallen, habe ich gesagt, okay. Ja. Aber ich war dann beruhigt. Also zunächst ging es ja nur um 3 Euro. Und dann habe ich schon gesehen, wie es in dem Kopf von Stefan Effenberg so ein bisschen arbeitete. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, hoffentlich nennt er jetzt keine, ich sag mal, unmoralisch 1000. Hohe Summe. Denn eins müssen wir auch mal feststellen, liebe Zuhörer, auch wenn wir ständig mit Fußballstars und Ex-Fußballstars zu tun haben. Eins sei an dieser Stelle, wenn ihr es nicht schon wisst, nochmal erwähnt. Wirtschaftlich liegen Welten zwischen denen und uns Sportjournalisten. Ja. Deshalb, ich habe dir die Daumen gedrückt, dass Stefan Effenberg nicht überpaced, aber...
Ja, gut. Ich mir selbst auch, weil er gesagt, hier 1000 Euro. Aber um jetzt nicht hier vielleicht den einen oder anderen, der es noch nicht gehört hat, irgendwie im Dunkeln zu lassen, wir können doch mal kurz in den Ausschnitt reinhören.
Ja, bitte.
Die Wette zwischen Stefan Effenberg und mir.
Aber ich glaube trotzdem, Toni, Fehler, gerade die BVB-Fans verzeihen so einem Eigengewächs natürlich Spiele eher
die vielleicht nicht so gut sind als ein Modest, der von außen reinkommt. Deswegen hat er, glaube ich, ein bisschen mehr Kredit und ich bleibe dabei. Im nächsten Spiel muss er meiner Ansicht nach spielen, der Starter sein und Modest, wo es gar nicht funktioniert, aktuell derjenige sein, der als Edeljoker kommt.
Ja, halte ich dagegen komplett, weil das Spiel eben gegen den FC Köln ist und das ist ein besonderes Spiel. Die Motivation ist heute schon gegeben für das Spiel, von daher muss man
das
spielen.
Wirst du auch sehen, dass er spielt. Auf jeden Fall. Das ist ein Argument.
Wollen wir eine Wette machen? 3 Euro?
Ja, ich wette das.
Boah, das sind aber Einsätze hier. Ja, boah, Wahnsinn.
Nein. 3 Euro von ihm wieder haben.
Ja, okay.
Ist ja für ein gutes Zweck. Machen wir 100 Euro. Modest spielt von Anfang an?
Ja, und ich sag, dass Youssoufa Moukoko von Anfang an.
Und wenn beide spielen, gute Zweck? Dann bezahlst du.
Boah, jetzt muss ich aber
der gute Zweck ist natürlich, das geht da rein.
Jetzt muss ich aber den Edin bearbeiten, ne?
Ja. Ob der Edin das jetzt für 100 Euro wechselt, weiß ich nicht.
Weiß ich auch nicht.
Ja, ihr habt's gehört. Patrick, du hast es jetzt auch nochmal gehört. Also rausreden gibt's jetzt nicht mehr. Das Ding steht, die Wette zwischen dir und Stefan Effenberg. Und es ist in der Tat eine hochinteressante Wette, das muss ich sagen. Denn ganz ehrlich, ich würde nicht Haus und Hof darauf verwetten, dass Youssoufa Moukoko jetzt im kommenden Spiel noch dazu, das hat Stefan Effenberg auch richtig erkannt, logischerweise, ist auch nicht schwer zu erkennen, noch dazu, dass es gegen den ersten FC Köln geht, was natürlich der Club von Anthony Modest war. Um das mal so ein bisschen zu ergründen, also ich kann dir ja ganz ehrlich sagen, kannst mir gerne widersprechen gleich, wie ich über die Sache denke. Es muss ja irgendeinen Grund gehabt haben, warum Edin Terzic in den vergangenen Wochen, also quasi seit der Verpflichtung von Anthony Modest, immer auf ihn gesetzt hat in der Startformation. Selbst in Spielen, wo ich gedacht habe, also das macht vielleicht taktisch jetzt relativ wenig Sinn. Er hat ja unter anderem auch in Manchester, wo ziemlich klar war, dass er kaum Bälle bekommen wird, von Anfang an gespielt. Ich glaube, dass es Edin Terzic einfach wichtig ist, unabhängig von den offensichtlichen Schwierigkeiten, die Anthony Modest beim BVB hat, hängt mit Spielweise zusammen, hängt vielleicht auch damit zusammen, dass Anthony Modest jetzt von den Qualitäten her, finde ich, muss man auch mal deutlich sagen, kein absoluter Top-Stürmer auf allerhöchstem Niveau ist. Ich glaube, er braucht einfach einen großen Stürmer mit einer großen Präsenz als Besetzung vorne in der Box. Auch jemand, der dann da vorne steht und vielleicht mal mit dem Rücken zum Tor steht, um Bälle anzunehmen, klatschen zu lassen, Bälle festzumachen. Nur glaube ich, dass Anthony Modest dem bislang ja nicht so richtig nachgekommen ist. Ich weiß nicht, wie du ihn siehst. Du scheinst ihn, sonst hättest du dich auf diese Wette garantiert nicht eingelassen, du scheinst ihn relativ kritisch zu sehen. Ich gehe da mit. Habe allerdings so meine Zweifel, ob Edin Terzic, ich sag mal, den Versuch mit Anthony Modest in dieser Position jetzt schon abbrechen wird.
Und ich habe natürlich keine Zweifel, nicht im geringsten, sonst wäre ich diese Wette ja niemals eingegangen. Und deswegen habe ich natürlich auch gleich mal in der Redaktion gesagt, Leute, ihr müsst mir jetzt helfen. Wie kriegen wir die Kuh vom Eis? Wie kriegen wir die Wette gewonnen? Und dann haben wir mal unseren Dienstleister Sportex Solutions in Sachen Statistiken angeschrieben und gesagt, Leute, zeigt uns doch mal wirklich einen direkten Mann-zu-Mann-Vergleich zwischen Modest und Moukoko. Und da will ich jetzt mal, um mir ein gutes Gefühl zu geben, nein, Quatsch, aber ich will da mal ein, zwei Sachen vielleicht mal durchgehen oder vorlesen. Doch überraschende Zahlen, die schon Edin Terzic ein bisschen ins Grübeln bringen müssen. Also wie gesagt, ich möchte da keinem Trainer in die Aufstellung reinreden. Er sieht am Ende natürlich jeden Tag, wie die beiden Jungs arbeiten. Sicherlich wird im Training das ein oder andere nicht zu 100% passen bei Youssoufa, sonst würde er schon längst spielen. Aber wenn wir uns mal angucken, jetzt auf die Bundesliga bezogen, klar, beide haben insgesamt 6 Einsätze in der Bundesliga. Modest stand immer in der Startelf. Moukoko eingewechselt worden, also Minuten 498 zu 155, was schon mal ein großer Unterschied ist. Und dann eben nur dieser eine Treffer bei Anthony Modest und mittlerweile sind es schon 2 bei Moukoko und 2 Assists. Also das ist natürlich, um mal die reinen nackten Zahlen zu sehen, ein großer Unterschied. Aber es gibt auch einen Unterschied in der Passquote und das ist für mich so ein Punkt, wo ich doch ein bisschen überraschter war, weil ich dachte, dass Modest das eigentlich kann. Aber er hat, finde ich, Schwierigkeiten, den Ball auch mal mit dem Rücken zum Tor festzumachen, den Ball dann abprallen zu lassen, im richtigen Moment abzugeben, abzuspielen. Wenn man sich die Passquote mal anguckt, Modest bringt gerade mal 58% seiner Bälle an den Mann und bei Moukoko sind es immerhin 77%. Also das ist schon ein großer Unterschied, auch was die Laufleistung angeht. Moukoko läuft 10,9 Kilometer im Schnitt pro Spiel. Modest ist deutlich unter 10 Kilometern, also liegt ungefähr bei 9,4, also auch ein Unterschied. Und auch was Sprints angeht, Modest macht pro Partie 20 Sprints und fast das Doppelte mit 41 Sprints, sogar mehr als das Doppelte, ist das, was eben Youssoufa Moukoko macht. Und das sind schon für mich Indizien dafür, warum man vielleicht sagen kann, frischer Wind im nächsten Spiel mal nicht auf Modest setzen, vielleicht dem jungen Moukoko mal die Chance geben, ihm auch ein gutes Gefühl damit zu geben. Und es ist ja auch irgendwie das Paradoxe, man hat Modest ja auch geholt, weil man das Spiel ein bisschen anpassen wollte, weil man mehr Halbflanken schlagen will, weil man damit zum Erfolg kommt. Und da habe ich den Sebastian Kehle am Sonntag auch mal drauf angesprochen. Ey, im Schnitt schlagt ihr 9 Flanken. Die Kölner waren bei 15 und Modest hat 30% seiner ganzen Bundesliga-Tore, seiner 84, nach Flanken geschlagen. Und das ist ja schon so ein bisschen auch ein Problem. Die Flanken von Meunier, die Flanken von Wolf, von Guerrero, die bleiben oft auch am ersten Mann hängen. Und umso verrückter ist es dann, dass ausgerechnet die Flanke von Wolf es dann war, die denjenigen, nämlich Moukoko, dann zu einem Kopfballtor beschert haben. Und ein paar Minuten später stand Moukoko nochmal richtig, hat sich nochmal gut positioniert und war fast sogar an einem zweiten Kopfballtor beteiligt. Also ich kann mich nur dafür aussprechen, klar, das habe ich dem Stefan dann auch gesagt, Effenberg, ja, mit diesem Köln-Aspekt, das ist natürlich eine Argumentation zu sagen, du gibst dem Modest nochmal eine Chance, aber ich bin der Meinung, lass doch den Moukoko sich 45 Minuten abrennen und dann kann immer noch ein Edeljoker reinkommen, der vorne steht mit Modest und vielleicht das entscheidende Ding macht. Ich würde den Spieß mal umdrehen, aber das ist ja nur meine Meinung. Es geht ja nur um 100 Euro.
Ja, also wie gesagt, du rennst bei mir da offene Türen ein. Ich möchte dich noch mal an eine andere Wette erinnern, die du ebenfalls eingegangen bist. Kannst du dich erinnern?
Ja, die Modest-Wette.
Ja, unsere Wette. Mhm. Ich habe gesagt, ich glaube nicht, dass Anthony Modest in dieser Saison beim BVB bezogen auf die Bundesliga zweistellig treffen wird. Du hast dagegen gehalten. Also, du wagst dich schon sehr weit raus derzeit mit deinen Prognosen.
Ich wette gerne.
Aber wie gesagt, wenn du die Wette gegen Stefan Effenberg gewinnen solltest, läufst du vielleicht Gefahr, die Wette gegen mich zu verlieren. Was war nochmal der Einsatz eigentlich? Unser Einsatz.
Wir haben natürlich um die Ehre. Wir haben um die Ehre gewettet.
Wir haben um die Ehre gewettet, ja gut. Okay, das kann man verkraften, wirtschaftlich gesehen. Nein, ja. Aber der Punkt bei Anthony Modest ist schlicht und ergreifend, dass jemand ist, der einfach von dem, was er sein könnte, für Edin Terzic offenbar einen bestimmten Wert darstellt. Und deshalb könnte ich mir vorstellen, dass er es noch weiterhin so probieren wird, bis er das Gefühl hat, er hat mehrfach Wert drauf gelegt, auch wenn natürlich wir Journalisten sind dann ungeduldig, wie ihr Fans wahrscheinlich auch, wenn wir gefragt haben, öfter mal in der Vergangenheit gefragt haben, wieso spielt Moukoko nicht mehr, dann hat er auch jetzt noch mal betont, naja, ihr dürft nicht vergessen, ihr seht den vielleicht einmal die Woche im Training, wenn es hochkommt, und dann im Spiel. Und ich sehe ihn halt jeden Tag im Training. Und damit wollte er halt zu verstehen geben, ich sehe auch seine Defizite, ich sehe die Bereiche, in denen er noch lernen muss. Und das glaube ich auch. Also die Einschätzung wird schon sehr, sehr realistisch sein, die Edin Terzic da von dem Stand der Entwicklung bei Youssoufa Moukoko hält. Gleichzeitig auch das, und das ist immer meine Meinung gewesen, Anthony Modest ist ein Stürmertyp mit seinen vorhandenen Defiziten, damit möchte ich ihm jetzt auch gar nicht zu nahe treten, für den es sehr, sehr schwer werden wird, sich bei Borussia Dortmund zu etablieren. Und ich denke, darauf können wir beide uns auch verständigen. Das ist bislang nicht in der Form geschehen, wie es eigentlich notwendig wäre. Spannende Frage. Man kann jetzt natürlich in dem Zusammenhang, aber dann wird uns die Zeit so ein bisschen weglaufen, auch über andere Offensivoptionen mal debattieren. Also zum Beispiel auffällig für mich auch die sehr, sehr gute Entwicklung von Donny Mahlen. Also man darf nie vergessen, bei Donny Mahlen, das sei an dieser Stelle nochmal gesagt, es ist zu Recht viel über Sebastian Haller und wie schwerwiegend sein Ausfall dem BVB trifft gesprochen worden, der Königstransfer in diesem Sommer. Donny Mahlen war der Königstransfer im vergangenen Sommer und der hat nicht wesentlich weniger Geld gekostet. Der hatte eine sehr, sehr schwierige erste Saison, aber für mich war schon erkennbar, dass in der Rückrunde er deutlich an Form zugelegt hat und jetzt, er ist schlicht und ergreifend eine Belebung für das BVB-Spiel. Also das hat man unter anderem auch in Manchester gesehen. Wir wollen nämlich gleich auch noch mal ein bisschen über den Auftritt von Borussia Dortmund, der ja durchaus bemerkenswert war, vom vergangenen Mittwoch bei Manchester City sprechen. Also es wird spannend zu sein, wie die BVB-Offensive, auch Adeyemi jetzt natürlich wieder aus einer Verletzung zurückgekommen, wie die BVB-Offensive dann aussehen wird, wenn die Mannschaft gemeinsam mit Edin Terzic aus dieser Länderspielpause kommen wird. Wie gesagt, Manchester hat einige sehr, sehr interessante Aspekte geliefert, über die es sich lohnt, hier jetzt auch noch mal zu sprechen. Und Patrick, sie hat auch diese Manchester-Episode hat auch etwas zutage gefördert. Ich habe mich ein bisschen schwer getan, das jetzt einzuordnen, weil wir haben ja hier so ein paar Rubriken. Wir hatten schon den Spieler der Woche. Ja, und wir haben eine Geschichte, da waren wir dann doch der Meinung, die hat für so viel Wirbel gesorgt, dass sie wert ist, ein Aufreger der Woche genannt zu werden.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-Team.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Aufreger der Woche.
Ja, Uli, ich dachte schon, wir reden über den Aufreger der Woche, über deine Performance in der Karaoke-Bar in Manchester, aber da reden wir später nochmal drüber, auch an dieser Stelle. Nein, natürlich war der Aufreger der Woche der Zoff, in Anführungszeichen, zwischen Marco Reus und Mats Hummels. Wir müssen nochmal drüber reden, wir müssen das nochmal einordnen, auch wenn das natürlich nicht jedem beim BVB gefällt. Manchmal wurde es an der einen oder anderen Stelle dann ein bisschen zu hoch gekocht, aber es war natürlich eine Szene, die viele Leute da draußen interessiert hat. Der Vizekapitän Mats Hummels nach dem Spiel, die TV-Bilder haben es eingefangen, rennt in Manchester mit erhobenem Zeigefinger los auf Marco Reus und redet wie wild auf ihn ein. Marco Reus ignoriert ihn so ein bisschen, meint man, spricht dann lieber mit Erling Haaland. Und hinterher hat Mats Hummels dann ganz klar die Mitspieler kritisiert, nicht das erste Mal, in die Pflicht genommen, gesagt, dass man ein überragendes Spiel gemacht hat und dann ab der 80. Minute das Verteidigen so ein bisschen einstellt, dass man bis zur 95. Minute nicht komplett wach war. Und ja, am Ende hat dieser Zoff dann so Wellen geschlagen, dass die Bild-Zeitung als großes Medium das für mich ein, zwei Ticken zu weit dann gedreht hat. Ich meine, wir haben auch darüber gesprochen, wir haben auch über die Kritik von Mats Hummels an den Teamkollegen gesprochen. Gemeint waren unter anderem Marco Reus und Emre Can, die in den entscheidenden Momenten nicht genug Druck auf den Flankengeber ausgeübt haben. Wir haben das aber auch in unserem Text gleich schon so eingeordnet und gesagt, dass Mats Hummels damit natürlich auch das insgesamte Verteidigen, das kollektive Verschieben der Mannschaft bis zur letzten Minute meint. Und ja, die Kollegen haben dann natürlich so ein bisschen auch darüber gesprochen, wie sieht das Innenverhältnis zwischen den beiden aus? Gibt es da tiefere Risse? Wird das nochmal gefährlich für die kommenden Wochen beim BVB? Und da würde ich mal gerne ein bisschen wissen, Olli, wie siehst du das? Du warst ja auch in Manchester dabei, du hast es ja auch mitbekommen. Es ist natürlich ein Thema, über das man reden kann, gerade auch wenn man weiß, was die beiden für ein professionell berufliches Verhältnis haben. Sie sind natürlich nicht die allerbesten Freunde, sie sind aber nun mal die Führungsspieler und Kapitäne beim BVB. Und es ist natürlich eine Szene, die man auf jeden Fall diskutieren kann, diskutieren sollte.
Ja, das auf jeden Fall, weil es ja schon relativ auffällig gewesen ist auch. Ganz klar, Mats Hummels, der war richtig sauer, der war richtig angefressen, nachdem man sich sozusagen um die Früchte dieser vielleicht seit Monaten besten Leistung, die die Mannschaft abgeliefert hat, gebracht hat in der Schlussphase. Man hatte Man City, so hat es Mats Hummels, glaube ich, selber formuliert, eigentlich genau da, wo man sie haben wollte. Man hat aufopferungsvoll und auch vor allen Dingen ganzheitlich verteidigt. Damit meine ich, dass alle Spieler sich in die Defensivbemühungen mit eingebracht haben. Man ist jeden Zentimeter Raum auf dem Platz zugelaufen. Egal, was City versucht hat, der BVB hatte immer ein gutes taktisches Mittel dagegen. Zunächst mal an dieser Stelle sei erwähnt, dass das ein fast nahezu perfekter Matchplan von Edin Terzic gewesen war. Es hat mich so ein bisschen an Atletico Madrid fast schon unter Diego Simeone erinnert, die es ja auch immer wieder schaffen, durch, sagen wir mal, ein unglaublich diszipliniertes, engagiertes Auftreten, spielerisch überlegene Gegner auf das eigene Niveau runterzuziehen. Und aus Hummels brach dann richtig der Frust raus mit Schlusspfiff. Und ich finde, er hat recht, wenn er das sagt. Ich stimme ihm inhaltlich vollkommen zu. Das ist brutal bitter, dass man sich dann durch diese Passivität, die er ja beklagt hatte, dass man sich durch diese Passivität dann dort in Manchester um die Punkte gebracht hat. Die zweite Frage ist dann natürlich, wie interpretiert man das, was er sagt? Das ist relativ eindeutig zu verstehen gewesen. Da ging es um das Verhalten, das hat er ja anschließend auch nochmal klargestellt, da ging es um das Verhalten der gesamten Mannschaft. Oder zieht man daraus dann den etwas sehr weitgehenden Rückschluss auf sein persönliches Verhältnis zu Marco Reus? Und das ist in der Tat so, wie du es gesagt hast, es ist nicht das Beste, das sind keine dicken Freunde, aber ich finde, das müssen sie einfach auch nicht sein. Es sind sehr unterschiedliche Charaktere, aber sie ziehen jeder auf seine Weise am gleichen Strang für den BVB. Also ich glaube, auch das muss man an dieser Stelle mal rausstellen. Und darauf hat Mats Hummels dann ja auch großen Wert gelegt. Das hat er dann klargestellt. Also es ging weder persönlich gegen Marco Reus, noch ging es gegen Emre Can, von dem man dann sagen kann, okay, er hätte vielleicht auch etwas aktiver sein können vor der Flanke von Phil Foden dann zu dem 2:1 von Erling Haaland. Auf der anderen Seite, wenn man sich die Szenen nochmal genau anschaut, dann muss man sagen, ja, selbst wenn Reus da etwas aktiver gewesen wäre gegen John Stone, vor dessen 20-Meter-Schuss dann zum 1:1 oder Emre Can vor der Flanke von Foden. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man dann diese Situation verhindert hätte, die wären eher gering gewesen. Ich möchte es mal anders sagen und dann komme ich auch wieder zu dir, Patrick. Ich halte es für richtig und für wichtig, dass man sich auch auf hohem Niveau kritisiert und dass man es vielleicht auch mal öffentlich macht. Denn ich glaube, das ist letztendlich das, was große Mannschaften auszeichnet, dass sie sich halt nicht nach einer knappen Niederlage, selbst wenn sie über weite Strecken gut gespielt hat, auf die Schulter klopft und sagt, ach, was soll's, wir haben verloren, aber wir haben es doch gut gemacht. Nein, das muss einem wehtun, das muss einem ärgern. Und bei Mats Hummels kam dieser Ärger dann auch zum Ausdruck.
Da bin ich 100% bei dir in dem Punkt, dass habe ich ja auch in der Vergangenheit betont. Also man kann von Mats Hummels halten, was man möchte. Natürlich ist er, weil er manche Mitspieler auch mal anzählt, in der Kabine sicherlich nicht der aller beliebteste bei jedem, aber muss er auch gar nicht sein. Thomas Müller, ein Goretzka, ein Kimmich, gut, jetzt sind die gerade in einer sehr schwierigen Phase, aber die sind auch so erfolgreich, weil genau, sie eben nach jedem Spiel, ich will mal sagen, aufeinander losgehen, weil sie nach jedem Spiel deutlich zueinander sind, weil sie Dinge ansprechen. Und nur so kannst du das letzte Quäntchen aus jemandem rauskitzeln. Und das finde ich gar nicht so schlimm. Und deswegen würde ich behaupten, ist die Szene, auch die Aufregerszene der Woche, abgehakt, Olli. Aber abgehakt ist nicht dein Auftritt in Manchester. Darüber würde ich nämlich auch nochmal gern sprechen. Freuen uns ja trotzdem immer auf diesen ganzen Reisen, wo wir ja auch schon wirklich, ich meine, auch viele Freunde von mir sagen immer, ach, du bist da unterwegs in den Stadien und machst dir einen Lenz. Also das ist schon Arbeit und das ist auch schon anstrengende Arbeit und umso mehr freuen wir uns, wenn wir meist am Spiel abends vor dem Spiel, Matchday minus one, abends nochmal die Stadt erkunden und ein bisschen rausgehen. Und da sind wir so in der Karaoke-Bar versunken, Olli, ne? Und The German haben wir uns genannt mit den Germans, anderen Kollegen. Ja. Ja, haben dann da Sweet Caroline getrellert und ich muss sagen, Olli, ich habe mir das Video nochmal angeguckt. Ich meine, ich war zwischendrin ja auch mal am Mikro, aber du könntest auch anderweitig auftreten am Mikrofon. Ja, also Hut
ja,
ab.
Ja. Ja, also verarschen kann ich mich selber, aber es hat trotzdem
du bist ein Entertainer, das kann ich nur sagen.
Ja, also, gut, okay. Es hat auf jeden Fall riesen Spaß gemacht. Nein, wir waren essen am Vorabend des Spiels und haben dann gesagt, komm, lass uns noch irgendwo einen Pint trinken und sind dann tatsächlich in einer Karaoke-Bar gelandet und wir haben dann gesagt, ja gut, bevor wir jetzt hier einfach nur hier rumstehen, geben wir auch mal einen Zettel mit einem Musikwunsch ab. Und also der wurde dann tatsächlich gezogen. Und dann sind wir alle auf so eine kleine Bühne gegangen. Und Gott sei Dank war es ein Lied, was relativ einfach zu singen ist, wo, ich sag mal, ich als Leadsänger mich auch auf den Background-Chor verlassen konnte. Ne? Sweet Caroline.
Sweet Caroline.
Ja. Original von Neil Diamond übrigens. Ich glaube, dann gibt es auch mal eine ziemlich unsägliche Version von David Hasselhoff. Ne? Und jetzt gibt es noch eine noch unsäglichere Version von uns. Wir haben uns The Germans genannt. Und es war, ja, es war aber so ein bisschen, und ich, auch das fand ich wirklich schön, Es war so eine kleine Hommage an unsere Freunde aus dem United Kingdom, aus Manchester. Und deshalb habe ich auch, was habe ich gesagt? Thank you very much, Manchester. Ne? We love you, very Manchester. Das habe ich mir von Ozzy Osbourne abgeguckt.
Und ich habe noch reingetrellert, live from Germany, Essen.
Genau.
Oliver Müller.
Nein,
ja,
das war der kurze. Ja, das war wirklich sehr schön. Also es war ein intensiver Aufenthalt in Manchester. Ich meine, ihr müsst euch das so vorstellen. Man fliegt, Spiel war am Mittwochabend, man fliegt am Dienstag dann späten Vormittag hin. Man ist dann gerade mal angekommen im Hotel, ist mit Vorberichterstattung beschäftigt. Man fährt dann rüber zum Abschlusstraining, dann sind die Pressekonferenzen im Stadion. Anschließend nochmal zurück zum Hotel, dann muss der eine oder andere tatsächlich nochmal was arbeiten. Dann geht man anschließend raus zum Abendessen. Und das ist dann eigentlich so die einzige Zeit, wo man dann sagen kann, okay, man taucht jetzt mal so ein bisschen in diese Stadt, in der man dann ist, ein. Am anderen Tag, tagsüber mittlerweile, früher war es tatsächlich so, noch so bis vor 10, war da schon auch nicht mehr, aber 15, 20 Jahren, da hatte man dann am Spieltag auch noch mal ein bisschen Zeit für sich die Stadt anzugucken. Das ist im Online-Zeitalter auch nicht mehr so. Auch da muss man dann als Journalist noch liefern, weitere Vorberichte, Stimmungsberichte machen. Dann ist abends das Spiel, dann arbeitet man mehr oder weniger die ganze Nacht anschließend durch mit der Nachtberichterstattung und fliegt am anderen Morgen dann relativ früh schon wieder nach Hause. Also da bleibt nicht viel Gelegenheit, auch mal die Stadt, in der man sich da befindet, zu erkunden. Also ich kann mich erinnern, ich freue mich unheimlich darauf, dass es jetzt das nächste Gruppenspiel, dass das in Sevilla ist, weil ich war, glaube ich, schon 2 oder 3 Mal in Sevilla und ich habe bis auf einen kurzen Abstecher zur Kathedrale nichts gesehen, weil man einfach tatsächlich sehr, sehr viel zu tun hat auf diesen Dienstreisen. Das ist so, ich weiß, es glauben nicht viele, dann sagen, oh, wie geil, der ist in Sevilla gewesen. Also es hat auch viel mit Arbeit zu tun und ganz selten nur mal mit Singen.
Aber wir klagen nicht, Olli.
Nein.
Wir klagen nicht. Auf jeden Fall, das will ich auch nochmal anreißen, klagen nicht die BVB-Spieler nach dem Derby-Sieg. Bin ja gerade hier in Frankfurt bei der Nationalmannschaft, sind ja auch ein paar BVB-Spieler da und ich war erst ein bisschen verwundert, warum ist ja dann immer so, dass in so schwarzen Minivans dann die Spieler vorfahren, warum beispielsweise Niklas Süle und Nico Schlotterbeck und auch Julian Brandt, das sind ja die BVB-Stars hier vor Ort, warum die auf einmal mit den Bayern-Spielern ankamen, mit Gnabry, mit Sané, mit Müller, mit Kimmich, mit Musiala und da habe ich mir sagen lassen, die haben es natürlich ein bisschen krachen lassen, zwar die BVB-Spieler, auf den Wiesen. Die waren auch alle da. Marius Wolf war noch mit dabei. Ich meine, er ist ja nicht bei der Nationalmannschaft, aber Marius Wolf war dabei, Karim Adeyemi war dabei, war übrigens ganz lustig. Am Sonntag sind wir ja von Düsseldorf nach München geflogen, Sebastian Kehl, meine Wenigkeit, der Kollege Toni Leto und Olaf Thon. Und da waren auch Karim Adeyemi und Nico Schlotterbeck dabei, die da schon auf dem Weg waren nach München, um mal so einen Abend auf den Wiesen zu verbringen. Und der Schlotterbeck meinte auch, ach, als Tabellenführer zu der Zeit, auf die Wiesen nach München zu gehen, was kann es denn Schöneres geben?
Ja.
Also die haben es da zu Recht auch mal ein bisschen krachen lassen und das ist doch dann auch in Ordnung. Übrigens, bei diesem Promi-Bomber, so nenne ich den Flieger von Sonntag, war auch Lothar Matthäus. Also es waren viele bekannte Leute in diesem Flieger, aber das nur am Rande. Also BVB-Spieler waren auch auf den Wiesen unterwegs und jetzt hier voller Fokus natürlich bei der Nationalmannschaft. Einer, der nicht dabei ist, Olli, reden wir auf jeden Fall nochmal darüber, ist Marco Reus. Das war natürlich auch eine Geschichte, die viele schockiert hat. Wir auch direkt gedacht, nein, oh Gott, was ist da los? Ist das jetzt das WM-Aus? Er ist ja ziemlich übel nach einem Zweikampf, eigentlich ohne gegnerische Einwirkung, dann mit Hansi Flick, wollte ich schon sagen, weil der Flick von Schalke tatsächlich auch in Mannschaftskreisen Hansi genannt wird.
Florian
von
Flick.
Genau, Florian Flick umgeknickt und muss dann echt mit einer Trage vom Rasen gebracht werden. Und Sebastian Kehl konnte im Doppelpass Entwarnung geben. Wir hören mal kurz rein und ordnen das dann ein, was das für Marco Reus zu bedeuten hat.
Ja, es war gestern für uns natürlich auch ein Schock, als wir das am Spielfeld dran mitbekommen haben, auch die Bilder gesehen haben. Aber ich kann heute Morgen ein klein wenig Entwarnung geben.
Schön.
Die Untersuchung, die wir gestern gemacht haben, haben keinen Bruch gezeigt und eine Außenbandverletzung im Sprunggelenk. Aber auch nicht so gravierend, dass jetzt die WM womöglich gefährdet ist. Marco wird 3-4 Wochen ausfallen und uns dann hoffentlich wieder zur Verfügung stehen.
Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich diese Aussage von Sebastian Kehl dann am Sonntag gehört habe, wir Sportjournalisten sind natürlich immer, also zur Objektivität sowieso verpflichtet, aber auch zu einer gewissen Neutralität. Aber wenn man einen Spieler wie Marco Reus jetzt journalistisch schon so lange begleitet und diese ganze Leidensgeschichte von ihm mitbekommen hat, also speziell natürlich seine Verletzung, die dann die Teilnahme an der WM 2014 verhindert hat, mein Gott, der Mann könnte Weltmeister sein heute, wenn er sich nicht verletzt hätte, wäre es sicherlich auch mit geworden. Dann 2016 kurz vor der EM-Abreise dann noch aus dem Vorbereitungsteamquartier der Nationalmannschaft. Das ist schon sehr, sehr tragisch und es ist seine vielleicht letzte Chance auf eine Weltmeisterschaft. Die Chancen standen vor seiner Verletzung nicht so schlecht, weil auch mit Hansi Flick er natürlich einen Bundestrainer jetzt hat, der seine Qualitäten sehr zu schätzen weiß. Da hatte ich immer so meine Zweifel, was Joachim Löw angeht, ob er tatsächlich so auch Verletzungsmiserie, Verletzungsanfälligkeit hin oder her, so jemand ist, der als Trainer hundertprozentig von dem Spieler Marco Reus überzeugt ist. Diesmal standen die Chancen so gut wie nie. Es schien alles zu passen. Dann kam jetzt die Verletzung. Da habe ich schon im ersten Augenblick gedacht, okay, das war's jetzt. Das war seine allerletzte Chance auf eine WM-Teilnahme. Jetzt diese in Anführungsstrichen leichte Entwarnung. Ja, also ich denke, es kann klappen. Und das ist einmal das Positive. Auf der anderen Seite, wenn er jetzt tatsächlich mehrere Wochen ausfallen wird, natürlich auch verbunden mit einer Reha. Man kennt das ja, man braucht dann einfach als Spieler und er mit seiner Verletzungshistorie vielleicht noch umso länger, ist mittlerweile 33, man braucht dann als Spieler natürlich auch noch eine gewisse Zeit, bis man wieder in die Verfassung kommt, die man vorher gehabt hat. Also für mich ist es in der Tat nur eine leichte Entwarnung. Ich glaube, Patrick, es könnte ein Rennen gegen die Zeit werden, ob es Marco Reus mit nach Katar schafft.
Ja, irgendwie habe ich auch die Vermutung, wenn man überlegt, am 14. November geht es ja schon für den DFB ins Trainingslager im Oman, macht man ein Testspiel und dann ist ja schon ein paar Tage später das erste Spiel gegen Japan. Also ja, 7 Wochen, die Zeit rennt. Wenn er nach 3-4 zurückkommt, hast du eigentlich nur noch 3, um richtig in Form zu kommen. Also ja, die WM ist nicht in Gefahr, sagt Sebastian Kehl, das hoffen wir alle, weil ich auch der Meinung bin, dass Marco Reus der Nationalmannschaft noch echt was geben kann und es einfach eine schöne Geschichte wäre, wenn er nochmal eine erfolgreiche WM mit der Nationalmannschaft macht, aber er wackelt zumindest. Das ist so ein bisschen auch mein Gefühl. Sind mal gespannt. Heute ist Pressekonferenz mit Hansi Flick, was er am heutigen Dienstag, 20.09. dann auch sagen wird zu Marco Reus. Die Frage werde ich, sofern ich denn dran komme, auch stellen. Genau. Wollen wir einfach noch mal über eine andere Verletzung sprechen. Es ist ja Wahnsinn, ne? Das ist ja so ein bisschen hier der Verletzten-Update-Podcast. Also das ist ja verrückt, was man bei BVB hier ständig irgendwelche Verletzungen durchgehen muss. Ein bisschen überraschend vom Derby. Rafa Guerreiro ausgefallen mit, ja, einer Muskelverletzung. Mhm. Wird da auch ein bisschen dauern, bis er wieder ins Training einsteigen kann. Da steckt also auch noch ein leichtes Fragezeichen dahinter für das Spiel gegen Köln. Ich bin aber eigentlich, so ich das rausgehört habe, ganz guter Dinge, dass er da wieder spielen könnte. Dahoud, Beino Gittens, haben wir schon mal gesagt, sind mittlerweile operiert worden in Heidelberg bei einem Spezialisten und soweit hat da alles ganz gut funktioniert. Bei Gregor Kobel, da kann man sagen, der wird jetzt gegen Ende der Woche das Pensum steigern, dann Anfang der Woche voll ins Training einsteigen und da ist der ganz klare Plan, dass er gegen Köln dann wieder zwischen den Pfosten stehen wird. Ich bin der Meinung, Olli, und ich glaube, du auch, ganz wichtig für den BVB, weil man doch gesehen hat, also der Alex Meyer hat das phasenweise auch gut gemacht, aber es ist nun mal ein Keeper, der aus der zweiten Liga kommt, der die ganz, ganz große Bühne eben nicht kennt. Dafür hat er es ordentlich gemacht. Trotzdem in Manchester sage ich, Gregor Kobel hält den ersten absolut zu 100%. Ja, und wenn an einem ganz guten Tag ist er vielleicht sogar an dem zweiten noch irgendwie dran. Also ich glaube, das ist schon nochmal ein Schlüssel auch für den BVB, zu sagen, der Kobel ist wieder da, da gibt ja auch die nötige Sicherheit irgendwie von hinten. Das wird, glaube ich, witzig. Aber ein Fragezeichen auch hinter Sally Özcan. Und das ist was, was uns überrascht hat, eine weitere Verletzung, ein Knochenödem, die beim BVB dazugekommen ist. Aber Olli, es soll eine alte sein, richtig?
Ja, es soll die alte Verletzung sein, also nichts Neues. Und es sollen in erster Linie Vorsichtsgründe gewesen sein, die jetzt dazu geführt haben, dass er dem türkischen Verband abgesagt habe für die Länderspiele. Also hoffen wir mal, dass es auch tatsächlich so ist, dass es nichts Gravierendes ist. Denn gerade Sally Özcan ist jemand gewesen, der in den letzten Wochen, er hatte ja schon zu Saisonbeginn leider eine Verletzung, der gerade in den letzten Wochen unter Beweis gestellt hat, wie wertvoll er für Borussia Dortmund ist. Endlich hat man mal wieder eine klassische Sechserbesetzung und Sally Özcan ist deshalb so wertvoll, weil er einerseits ein sehr engagierter, sehr zweikampfstarker Spieler ist und weil er andererseits jemand ist, der eine hohe taktische Disziplin an den Tag legt. Das heißt beispielsweise, er hält die Sechserposition, er löst sie nicht auf, ihn sticht nicht der Hafer. Wenn Jude Bellingham beispielsweise Vorstöße wagt, dann ist er als Absicherung da. Also ist auch auf eine gewisse Weise ein uneitler Spieler und so jemanden braucht man. Der ist ganz, ganz wichtig. Und so ein Spieler hat Borussia Dortmund in den letzten Jahren schlicht und ergreifend gefehlt. Ich glaube, Thomas Delaney war der Letzte, der diese Sechserposition ähnlich diszipliniert betreut hat. Ich halte allerdings Sally Özcan dann auch von der technischen Veranlagung her noch für besser. Also toi, drücken wir ihm den Daumen. Nicht nur ihm, natürlich dem Stammkeeper Gregor Kobel in erster Linie. Du hast ja schon gesagt, was vielleicht auch in den letzten Wochen speziell in Manchester mehr möglich gewesen wäre, wenn die Nummer 1 dabei gewesen wäre. Vielleicht kommt gerade für Kobel und für Özcan diese Länderspielpause dann gerade richtig. Aber das bringt uns eigentlich auch was dazu, wenn wir jetzt, sagen wir mal, über die Verletzten gesprochen haben und über die Perspektiven gesprochen haben, die Borussia Dortmund haben könnte, wenn die Verletzten wieder an Bord wären. Lass es doch mal gegen Ende noch einmal kurz in die Zukunft blicken, Patrick. Der erste Block mit den englischen Wochen jetzt zuletzt auch ist abgeschlossen. Kleine Zäsur in der Fußball-Bundesliga. Danach geht es weiter. Und ich glaube, das werden richtungsweisende, entscheidende Wochen, die für den BVB möglicherweise eine sogar unerwartet große Chance bereithalten, aufgrund der Schwächen, die beim FC Bayern ja offenbar aufzumachen sind. Es geht weiter dann mit dem Spiel in Köln. Dann Champions League, Auswärtsspiel in Sevilla. Da können auch schon wichtige Weichenstellungen erfolgen, wenn man da beispielsweise gewinnen würde. Naja, und dann steht schon der Klassiker an. Dann geht es gegen den FC Bayern. Patrick, mit welchen Gefühlen gehst du so in diese nach der Länderspielpause kommenden Wochen?
Ja, erstmal freue ich mich. Ich glaube, dass ich nach der Länderspielpause ich für meinen Teil vielleicht mal 3-4 Tage ein bisschen entspanne, weil ich dann doch auch mit der Nationalmannschaft auch in London unterwegs bin, aber sonst auf den BVB bezogen. In Köln ein wunderbares Spiel, wo alles dabei ist, auch Geschichten für uns mit Modest und Rückkehr. Dann das große Spiel gegen die Bayern. Nach den Bayern kommt ja nochmal Sevilla und dann Union Berlin. Also wenn man überlegt, Köln, vor allen Dingen Bayern und Union, der aktuelle Spitzenreiter der Fußball-Bundesliga. Also das ist schon ein Programm, was es wirklich in sich hat, wenn man überhaupt mal überlegt, bis zur WM im November sind es 13 Pflichtspiele, die jetzt in 7 Wochen auf den BVB warten. Also das ist schon gerade der BVB, der personell auch immer mal gebeutelt ist. Da bin ich mal gespannt, wie man da durch diese Phase kommt. Aber was wir auf jeden Fall sagen können, ich glaube, ich verrechne mich da nicht, der BVB ist, ja, wobei 3 Punkte vor den Bayern. Es könnte aber sein, wenn der BVB sein Spiel gegen Köln gewinnt, dass man vor den Bayern in diesen Klassiker reingeht und das beflügelt dann, glaube ich, und das gibt einfach ein gutes Gefühl. Ich will jetzt gar nicht darüber reden, kann der BVB sich zum Titel mal lochern und ist der BVB kurz davor und ist, wir müssen da jetzt nicht irgendwie künstlich Stimmung oder Spannung erzeugen, aber man merkt einfach, dass bei den Bayern gerade vieles nicht richtig zusammenläuft. Der Trainer ist angezählt, viele Spieler, das habe ich auch von unserem Bayern-Kollegen oder meinem Bayern-Kollegen Kerry Hau erfahren, die aktuell auch nicht ganz mit Nagelsmann zufrieden sind. Also da ist schon extrem Druck auf dem Kessel. Und was kann es dann Schöneres geben als Dortmund gegen Bayern mal in so einer Konstellation, wo die Bayern vielleicht auch ein bisschen angeschlagen sind, ne?
Definitiv, definitiv. Hinzu kommt bei den Bayern sicherlich auch, da sah es ja zu Saisonbeginn, als viele schon etwas vorschnell so die Geschichte aufgemacht haben, ach, das wird die langweiligste Saison aller Zeiten, die Bayern noch dominanter. Momentan stellt sich das etwas anders dar und es ist auch offensichtlich für mich, dass der Abgang von Robert Lewandowski, halt spielprägende Figur in den vergangenen Jahren, nicht ganz so leicht zu kompensieren ist für die Münchner. Und auf der anderen Seite sehen wir beim BVB dann schon eine gewisse Entwicklung, die verlief nicht stringent. Es gab immer wieder Rückschläge, 2-3 gegen Werder Bremen, dann das 0-3 in Leipzig, was eine sehr schwache Leistung war. Aber wenn man sieht, wie häufig Borussia Dortmund 0 gespielt hat, also die defensive Stabilität ist größer als in der vergangenen Saison. Ich glaube, das kann man tatsächlich jetzt schon sagen. Noch dazu die Leistung in Manchester. Wir haben es ja eben erörtert. Durchaus bemerkenswert, dass es Borussia Dortmund auch mal gelingen kann, mit einer unglaublich hohen Disziplin einen vermeintlich überlegenen Gegner runterzuziehen auf das eigene Niveau. Auch das wäre ja vielleicht etwas, was Hoffnung machen würde für das direkte Aufeinandertreffen mit dem FC Bayern. Also es sieht nicht so schlecht aus, das muss man sagen. Und noch befinden wir uns allerdings so ein bisschen im Mustopf. Wenn wir jetzt Prognosen stellen, ist das immer mit Risiko behaftet. Der kommende Block, der dann anfängt und der wirklich gnadenlos von der Taktung sein wird. Der kommende Block bis zur WM wird zeigen, wohin die Reise mit dem BVB gehen wird. Und wer weiß, möglicherweise, und das würde uns natürlich auch besonders freuen für unseren kleinen Podcast hier, die Dortmund-Woche, möglicherweise reden wir in dieser Saison um einen ernsthaften Meisterschaftsaspiranten Borussia Dortmund. Und ich denke, das wäre etwas, das würde nicht nur die BVB-Fans erfreuen, sondern auch die vielen, vielen neutralen Fans, die natürlich so ein bisschen unter der Langeweile an der Spitze der Liga in den vergangenen Jahren gelitten haben.
Tja, schauen wir mal. Thematisch würde unserem kleinen, aber feinen Podcast, wie du ja sagst, auf jeden Fall gut tun. Folge 40 aktuell übrigens, Olli, also ein Mini-Jubiläum. 10 haben wir noch, dann haben wir die 50. Ne? Da müssen wir uns mal was Gutes einfallen lassen.
Genau, genau.
Haben wir ja schon mal gesagt und ziehen wir es nicht unnötig in die Länge. Wir sind diesmal schon fast über eine Stunde. Ich hoffe, es war trotzdem kurzweilig für euch und hoffe, dass ihr gut durch die, in Anführungszeichen, Fußball- oder Bundesliga-freie Zeit kommt, weil genau. Der Fußball wird ja trotzdem gespielt mit der Nationalmannschaft. Mal gucken, was die BVB-Spieler hier in Frankfurt, in Leipzig und dann auch in London machen. Und Olli, wir sind auf jeden Fall dann demnächst wieder zurück.
So ist es.
Vielleicht legen wir eine kurze Pause ein, weil Länderspielpause ist. Nächste Woche gibt es keinen, aber dann, es sei denn, es passiert was Großes, keinen. Und dann die Woche drauf sind wir wieder zurück in alter Frische. Ich freue mich, Olli. Und,
ebenfalls.
Ja, auf bald.
Auf bald. Macht's gut.
Kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.